Gottes Wort für diesen Sonntagmorgen finden wir in 1. Mose 1 in den Versen 26 bis 31. 1. Mose 1, 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. In Jesus Christus, lebendiger Vater, wenn wir heute Morgen dieses Wort lesen, dann werden wir ja direkt zu dir gelenkt als dem Schöpfer allen Lebens. Und das soll erst der Grund sein, heute Morgen dich anzubeten und dich zu danken, dass du es bist, von dem alles kommt, was lebt, in welcher Weise auch immer. Du bist der Schöpfer, du bist der Erhalter, du bist der Vollender, und wir geben dir die Ehre darüber und beten dich darüber an. Und dazu gehört auch, dass du den Menschen, dass du uns geschaffen hast. Und wir danken dir für diesen Willen, der in dir war, den Menschen zu schaffen, mit all dem, was dazugehört, mit seiner ganzen Geschichte, mit allem, was du in ihn hineingelegt hast. Hab von Herzen Dank. Hab von Herzen Dank für allen Adel, alle besondere Berufung, alle Gemeinschaft, die du uns auch mit dir schenken willst und schenken wirst. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass du vergibst, dass du verzeihst, dass du reinigst von aller Missachtung dir, dem Schöpfer, gegenüber. Mit allem, was geschehen ist und geschieht, im großen Maßstab und im Detail unseres Lebens. Verzeih auch, wo wir dir, dem Schöpfer, nicht die Ehre geben über unserem Leben. Verzeih es, Herr. Und hab von ganzem Herzen Dank auch für diese unendliche Kette deiner Güte, deiner Gnade, deiner Zuwendung in unser Leben hinein. Jeden Augenblick, jeden Moment leben wir von dir, dem Schöpfer des Lebens. Ehre sei dir. Und jetzt bitten wir dich über diesen Gottesdienst und über dem Hören auf die Auslegung deines Wortes, dass du mit deinem Heiligen Geist wirksam in uns bist, auch wirksam in Rainer Wörths. Bevollmächtige ihn zur Weitergabe deines Wortes. Wir schließen ganz bewusst unsere Kinder mit ein im Kindergottesdienst und bitten dich, dass du in diesen unterschiedlichen Gruppen gegenwärtig bist und da bist, dieses ganze Haus durchziehst und durchwaltest mit deinem guten Geist. Wir gehen den weiten Rund und bitten dich für deine Gemeinde hier in diesem Land, bitten dich für deine Leute, bitten dich, dass du ein gutes Zeugnis uns gibst, dass Menschen in unserem Land zum Glauben an dich finden. Bitten dich für deine weltweite Gemeinde, insbesondere für die, die in Not und Druck sind. Schließen dein Volk Israel mit in unser Gebet ein und wollen auch nicht davon absehen, es zu vergessen, zu beten für die, die die Verantwortung tragen in unserem Land und Volk. Dir seien sie anbefohlen, insbesondere die, die dich fürchten. Jetzt hab Dank, dass deine Augen offen sind über uns, dass du unser Herr und unser Gott bist. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.
Macht kaputt, was euch kaputt macht. Vielleicht erinnern sich einige ältere Semester noch an dieses Lied der Politrockband Tone, Steine, Scherben. Es war 1969 und im Zuge der Studentenbewegung kam ja dann auch dieses Lied, und es war natürlich in der Hausbesetzerszene, bei diesen anarchistischen Kreisen war das ein großer Schlager. Macht wurde als etwas generell Schlechtes verstanden. Macht wurde total abgelehnt, obwohl man dann natürlich Treppenwitz der Geschichte selber immer Macht ausgeübt hat, über andere, zunächst über Sachen und dann auch über Personen. Eine andere Parole in der Zeit lautete, keine Macht für niemand. Und dann gab es ja auch den antiautoritären Lebens- und Erziehungsstil, den wir heute alle ein Stück weit genießen, ja, in Anführungszeichen. Die Früchte hat unsere Gesellschaft ja deutlich zu spüren bekommen. Und jetzt die Frage heute, ist nicht auch die Bibel gegen jede Machtausübung, gegen jede Form des Beherrschtwerdens, insbesondere gegen Macht, die Menschen über andere Menschen haben? Ich habe diesen fünften Teil der Urgeschichte ja überschrieben mit einem Anzitieren aus der Beauftragung des Menschen und sie sollen herrschen, Exkurs über Macht und Machtmissbrauch. Um nochmal ganz kurz die Spur aufzunehmen, wir haben in den letzten Gottesdiensten, die über diese Urgeschichte gegangen sind, gesehen, dass Gott diese Welt geschaffen hat aus Liebe als Gegenüber für sich selber, das er erfüllen und das er zum Ziel lieben möchte. Wir haben dann gesehen, wie es eine Rebellion in der Engelwelt gab. Wir haben über die Lückentheorie gesprochen. Und wir haben gesehen, dass infolge dieser Rebellion in der Engelwelt die Erde wüst und leer, Tohu Wabohu wurde. Und wie Gott dann im Hexaemeron, das war so das Vorletzte, was wir betrachtet haben, also das Hexaemeron ist ein griechisches Wort, bedeutet im Sechstagewerk, die Welt wiederherstellte und als Paradies bewohnbar machte. Und dann haben wir uns das letzte Mal mit dem krönenden Abschluss der Schöpfungsgeschichte beschäftigt, der Erschaffung des Menschen im Bilde Gottes. Nach Geist, Seele und Leib im Bilde Gottes. Der ja damit, haben wir festgestellt, das Original ist. Der Originalmensch ist Gott im Himmel. Und wir haben schon gesehen, dass der Mensch ein besonderes Wesen, nicht nur wegen seinen Erschaffensbericht, wo es heißt, eben, dass er geschaffen werden soll und dann in einem zweiten Schritt, dass er erst geschaffen wurde, ist, sondern er ist auch ein Zwischenwesen. Er ist die Leibeshülle, die aus der Adama, Luther hat so nett Erdenklößchen, ja, das erinnert mich immer an das Klößemachen. Meine Frau ist ja Häsin und dann gibt's nicht, für mich als Schwaben, leider nicht immer Spätzle und Kartoffelsalat, sondern meine Frau ist Kartoffel und Klöße, ja. Also, und da muss man Klöße formen. Und Luther 1912 hat so nett aus einem Erdenklößchen formte der Herr. Aber das ist ja nur der Leib. Das Eigentliche nehme ich zurück, aber das Mitwesentliche, die Geistseele kommt ja durch den Hauch Gottes, das werden wir dann im zweiten Kapitel noch genauer betrachten. Ein Zwischenwesen sozusagen, der Himmel und Erde verbinden soll. Und dann haben wir gesehen, er hat eine Doppelbestimmung. Erstens berufen zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander und zweitens von vornherein nicht zum Nichtstun, sondern für bestimmte Aufgaben. Und dieser Doppelbestimmung, die wir betrachtet haben, entspricht der Doppelauftrag, nämlich sich zu mehren und die Erde zu füllen und zweitens, und damit wollen wir uns ja heute beschäftigen, und zu herrschen. Und das steht in Korrelation zur Doppelbestimmung. Gott will Gemeinschaft und Gemeinschaft hat immer zu tun mit Gegenüber, hat immer zu tun mit Lebensmehrung, mit Ja zur Familie, mit Ja zum Fülle die Erde. Und der zweite Teil der Doppelbestimmung eben bestimmte Aufgaben, die Gott dem Menschen von vornherein gegeben hat, das hat mit dem zweiten Teil der Beauftragung zu tun, zu herrschen. Wir haben dann am Schluss festgestellt, um wirklich glücklich erfüllt und zielorientiert leben zu können, wahrhaft Mensch zu sein, müssen wir unserer göttlichen Doppelbestimmung gemäß leben. Das heißt, im Glauben an Jesus Christus und im Dienen. Dazu sind wir geschaffen. Und jetzt noch einmal hinein in diesen göttlichen Auftrag im ersten Teil. Und sie sollen herrschen. Da heißt es ja, macht euch die Erde untertan und herrschet. Wir lesen noch einmal 1,26. Und Gott sprach, lasset uns, Vater, Sohn und der Heilige Geist, lasset uns Menschen machen, ein Bild, ein Zählem, das uns gleich sei. Jetzt kommt die Bestimmung des Menschen zum Herrschen. Die da herrschen über Fische, Vögel, Vieh und über alle Tiere und alles Gewürm. Und wir haben letztes Mal schon festgestellt, das ist alles vorher Geschaffene im Sechstagewerk, aber nicht über die Engel. Denn die sind ja, wenn wir es richtig verstehen, schon in der ersten Welt Gottes die ja dann ins Chaos gekommen ist, dagewesen. Und dann haben wir in Vers 28 die Ausführung und die direkte Ansprache des Menschen durch Gott mit Ergänzung. Also es wird nicht einfach nur wörtlich wiederholt, sondern es wird variiert. Und das ist sehr interessant. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber die Variationen sind meistens das Interessante. Und Gott segnete sie eben auch zu ihrer Bestimmung, zu ihrem Auftrag. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Erster Teil. Erster Beauftragungsteil. Hat zu tun mit Liebe, hat zu tun mit Gemeinschaft, hat zu tun mit Gegenüber. Nach oben und in der Horizontalen. Und jetzt der zweite Teil, der uns hauptsächlich beschäftigen soll. Und macht sie euch untertan, kavash im Hebräischen und herrschet, hier steht das Wort radar. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist legale Macht und was ist Machtmissbrauch? Die Machtfrage zu stellen ist immer besonders heikel. Der Umgang mit Macht ist problematisch. Einige Zitate sollen uns das verdeutlichen. So stellt rhetorisch der amerikanische Staranwalt Morton Yenklow die Frage, wo sitzt ein 500-Pfund-Gorilla? Antwort, wo er will, weil er die Macht dazu hat. Hindern Sie mal ein so schweres Tier, so ein kräftiges Tier, dort sich hinzusetzen, wo es will. Georges Clemenceau, ein französischer Politiker, er lebte Anfang des 20. Jahrhunderts, sagt, wenn ein Mächtiger teilt, beträgt seine Hälfte mindestens 60%. Ich merke, ein paar sind mathematisch fit. Der dritte US-Präsident Thomas Jefferson um 1800. Wenn es um die Macht geht, darf man keinem Menschen trauen. Hermann Hesse. Der Machtmensch geht an der Macht zugrunde. Der Geldmensch am Geld, der Lustsucher an der Lust. Ein Steppenwolf, Band 7. Was heißt nun Kawasch und Radar? Was meint Gott, wenn er vom Herrschen, vom Untertanmachen spricht? Und es ist interessant, was der exzellente Sprachkenner Franz Delitzsch im 19. Jahrhundert dazu schreibt. Die Ermächtigung und Berufung zur Beherrschung der Erdenwelt bedient sich so starker Ausdrücke wie Kawasch und Radar, weil diese Beherrschung Energie der Kraft und Kunst der Weisheit fordert. Also er sagt, es sind sehr, sehr starke Ausdrücke, weil es eben eine ganz besonders hohe und schwierige Aufgabe ist, die der Mensch von Gott bekommen hat. Und wenn wir in die Vulgata, die lateinische Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert schauen, dann finden wir hier bei Radar die Verbindung mit dem Dominus-Sein, mit dem Herr-Sein. Also es sind wirklich sehr starke Worte, Dominus, Herr-Sein. Das steht in Verbindung mit dem, was der Herr den Menschen ganz am Anfang gesagt hat. Auch Radar wird sonst verwendet, herrschen wie ein König. Sogar herrschen wie der Messias, der Sternensohn. Kawasch heißt unterwerfen im Namen Gottes. Wo es sein muss, sogar Widerstand und Gewalt niedertreten. All das steckt in diesem Wort und Sie merken schon, welch einen umfassenden Auftrag der Mensch bekommen hat. Und er ist nicht nur, jedenfalls im ursprünglichen Sinn, ein Papiertiger gewesen, sondern er hatte dann wirklich auch Macht und Vollmacht, das umzusetzen, was Gott ihm an Auftrag gegeben hat. Die Gottebenbildlichkeit beinhaltet besondere Gaben und Fähigkeiten, um als Stellvertreter Königspriester zu herrschen. Gerhard von Rath, der bekannte Alttestamentler, sagt, die Herrschaftsbeauftragung gehört mit zur Gottebenbildlichkeit. Der Mensch ist das Hoheitszeichen Gottes. Warum trägt eigentlich ein Polizist eine Uniform? Das ist ein Warum? Ja, gut, dass man erkennt. Auch die Einbrecher gleich wissen, der ist jetzt mir nicht so gut gesonnen. Aber der eigentliche Sinn, auch die Dienstmütze und so weiter, ist, es ist ein Hoheitszeichen. Er steht jetzt nicht als Mensch vor uns, sondern er steht als Vertreter der staatlichen Macht vor uns. Also es ist mal passiert in meinem eigenen Bekanntenkreis, dass jemand zu tief ins Glas geschaut hat und dann in der Nacht da irgendwo rumrandaliert hat, war auf dem Dorf, man kannte sich, und der Polizist, der in diesem Dorf war, ist wach geworden und ist fast im Pyjama, hätte ich gesagt, rausgegangen, hat gesagt, jetzt gibst du meine Ruhe. Der war aber in seinem Angetrunkensein überhaupt nicht zu beruhigen und hat den auch noch angepflaumt ohne Ende, hat die Autos auf der Straße gestoppt. Und dann ist dieser Dorfpolizist reingegangen und hat seine Uniform angezogen. Und dann kam er wieder raus. Das hat aber den gar nicht gestört. Der hat ihn genauso angepflaumt und genauso bezeichnet wie davor. Aber jetzt war es ein Unterschied. In dem Moment, wo der Mann die Uniform angezogen hat, war er nicht mehr als Privatperson dort, sondern jetzt war er im Auftrag des Staates und ist eigentlich noch gut abgegangen, aber es war eigentlich Beamtenbeleidigung und alles, was der dem an den Kopf geworfen hat und so. Aber auf dem Dorf hat man das dann auch noch so geregelt bekommen. Aber die Uniform ist ein Hoheitszeichen. Und jetzt sagt Gerhard von Rath, der Mensch ist ein Hoheitszeichen Gottes. Das heißt, wo der Mensch erscheint, repräsentiert er die Herrschaft Gottes. Offenbart er, Gott ist der Herr dieser Welt. Das ist der ursprüngliche Gedanke. Wir haben letztes Mal schon gesagt, das Wort für Bild, Zelem, kommt auch vor, wo Nebukadnezar ein Bild aufstellen lässt. Das ist auch ein Hoheitszeichen. Das heißt, jeder, da wurden dann bestimmte Signale vereinbart und wenn die ertönt sind, dann musste sich jeder vor diesem Bild niederwerfen. Nicht, weil dieses Bild, dieses Zelem Nebukadnezars etwas Besonderes war, sondern weil es seinen Herrschafts- und Hoheitsanspruch symbolisiert hat. Und wer es nicht getan hat, wie die drei Freunde Daniels, der musste schlimme Konsequenzen erwarten. Also der Mensch, das müsste ich mal vorstellen, wenn im ungefallenen Zustand jetzt, wenn der Mensch durch die Welt ging, dann war sozusagen hinter ihm immer unsichtbar die Autorität und die Vollmacht Gottes. War der Vertreter Gottes, der Königspriester. Und jede, die schon ein bisschen jetzt auch ins Neue Testament denken, merken, wo die Erfüllungsebene natürlich ist. Wir werden nachher ein paar Sätze dazu sagen. Aber auch die Rabbinen haben schon fast neutestamentlich oder zumindest auf einer neutestamentlichen Ebene gedacht, wenn sie gesagt haben, ja, von dieser Gottebenbildlichkeit abgeleitet, heißt es, der Mensch soll sein, wie Gott ist. Wie Gott barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Wie Gott gerecht ist, so sei auch du gerecht. Der Mensch, so die Rabbinen, ist fähig, in seinen Taten Gott nahe zu kommen. Das ist ganz neutestamentlich. Jesus sagt, wie euer Vater im Himmel ist, so sollt auch ihr sein, vollkommen. Dass das dem gefallenen Menschen nicht möglich ist und nur in Christus, das steht jetzt auf der anderen Seite des Blattes, aber grundsätzlich besteht dieser Anspruch. Und das heißt ja dann auch, und das ist schon ein gewaltiges Wort, barmherzig, wie der Herr barmherzig ist, gnädig, wie der Herr gnädig ist, herrschen, wie der Herr herrscht. Das ist der ursprüngliche Auftrag. Nun ist die Macht immer von Gott gegeben, durch Gott autorisiert und an Gott gebunden. Sonst haben wir es mit Macht missbraucht. Es ist immer abgeleitete Macht. Es ist nie Macht in eigener Vollkommenheit, Kraft eigener Autorität. Es ist immer abgeleitet. Und das ist sehr wichtig. In dem Moment, wo man sozusagen autonom wird und für sich handelt, haben wir es schon mit Machtmissbrauch zu tun. Man verlässt sein Aufgabengebiet. Also stellen Sie sich vor, wir haben ja ein diplomatisches Korps und viele träumen ja davon, in dieses diplomatische Korps zu kommen. Ich hatte mit Diplomaten zu tun im Ausland und da ist immer die gleiche Geschichte. Die jungen Leute wollen absolut Diplomaten werden, hinaus in die Welt und so mit 50, 60 kommt die große Welle, dass alle nach Hause wollen. Ja, da kommen die ganzen Anträge zur Heimatverwendung. Aber diese Diplomaten sind im Ausland, sagen wir mal, der Botschafter in Israel. Er vertritt ja nicht sich, der ist ja da nicht als Hans Meier, sondern er vertritt die Bundesrepublik Deutschland, genauer genommen vertritt er die Bundesregierung. Und er kann nicht sagen, was er denkt und was er meint und was er will, sondern das ist selbstverständlich abzustimmen. Er ist der Gesandte, der Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland. Und solange er in diesem Mandat bleibt, ist er autorisiert. Wenn er das verletzt, hat er seine Macht missbraucht, dann ist er außerhalb seines Mandates. Und das ist die Idee auch von Gott mit dem Menschen, ein Gesandter. Und das finde ich so interessant, wir werden das nachher noch im anderen Zusammenhang sehen, es geht immer um die Rückbindung an etwas Höheres. Also der Diplomat ist gebunden an das Auswärtige Amt, an die Bundesregierung, damit an die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe meinen Eid, ich habe viele Eide leisten müssen, das war mal ein Gewissensproblem, aber das haben wir dann geklärt, auf die Verfassung. Ich habe auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geschworen, ich habe auf die Verfassung des Landes Baden-Württemberg geschworen, weil der Beamte und auch der Richter und der Staatsanwalt gebunden ist an Recht und Gesetz. Das war die oberste Instanz, nicht eine Person, aber etwas Höheres. Aber zutiefst ist der Mensch gebunden in seiner Beauftragung an den einen Höheren, an Gott. Das ist die Rückbindung. Und nur von daher ist Herrschaft, Gestaltungsmacht, möglich. Herrschaftsmacht ist also immer abgeleitete Macht. Gestaltungsmacht, um die Welt zum Besseren zu verändern und Gottes Herrschaft dadurch zu repräsentieren und zu offenbaren. Und es ist interessant, was Samson Raphael Hirsch, ein Rabbiner aus dem 19. Jahrhundert, ein führender deutscher Rabbiner des orthodoxen Judentums, die arbeiten ja sehr viel mit Wortwurzeln. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber in dem Fall finde ich die Gedanken, die er zu diesem Herrschen hat, sehr gut. Er sagt, Adam, die Gattungsbezeichnung, der erste Mensch hieß Adam und zugleich war das die Gattungsbezeichnung. Ja, der Löwe ist eine Gattungsbezeichnung. Und Adam hängt zusammen mit Adam, dem rötlich, dem Rotsein. Und er sagt, Gott ist ja das Licht. Und wenn man das Licht in ein Prisma gibt, dann spaltet es sich auf in die Spektralfarben. Und das wenigst gebrochene, die wenigst gebrochene Spektralfarbe ist das Rote. Und das ist der Mensch. Der Mensch steht Gott am nächsten und offenbart das Licht. Zwar auch schon gebrochen, aber Gott am nächsten stehen. Und er weist darauf hin, dass Adam auch mit sprachlich, etymologisch mit Hadom, dem Schemel, verwandt ist. Der Schemel, auf den ein Herrscher seine Füße stellt, um die Erde nicht zu berühren. Denn Gott möchte die Erde durch die Menschen berühren. Auf dass ihr herrschet auf Erden. Der Schemel Gottes sind die Menschen. Ein anderes Bild wäre der verlängerte Arm. Gott will herrschen durch die Menschen. Auch in Zukunft. Der Mensch ist der Beauftragte Gottes. Und es ist interessant, dass Samson Raphael Hirsch dann sagt, dass Gott nicht auf diese Welt kommen muss, dafür hat er, den Menschen geschaffen. Und ich musste dann denken, naja, und dann ging ja alles schief. Dann ging ja wirklich alles schief und dann blieb Gott gar nichts anderes übrig, als doch in diese Welt zu kommen, doch den Schmutz und Dreck dieser Welt zu berühren. Und das ist geschehen in Christus Jesus. Hat er sich zum Untersten, zur Ferse der Menschheit gemacht, in den Kot und Dreck dieser Welt gelegt am Kreuz auf Golgatha. Also wir sehen, Gottes Ebenbild zu sein, beinhaltet ein an Gott gebundenes Herrschen in Liebe. Deshalb meint Herrschen in Genesis 1 königlich herrschen, wie Gott herrscht. In seinem Namen, das heißt von ihm beauftragt und von ihm autorisiert. Auf seine Weise, mit seinen Mitteln, mit anderen Worten in Liebe, wie ein guter Hirte, der für seine Herde sorgt. Da kommt der Sündenfall. Und jetzt wird es ja interessant. Da war der Ursprungsgedanke Gottes und viele von uns können da noch Ja sagen. Aber jetzt wird es interessant. Was ist jetzt mit dem Herrschen, Unterwerfen, Unterordnen geschehen durch den Sündenfall? Das ist ein großes Thema, das wir jetzt gar nicht beleuchten können. Was ist eigentlich durch den Sündenfall von der Gott-Ebenbildlichkeit verloren gegangen? Jedenfalls kann man, glaube ich, als Konsens sagen, nicht alles. Auch der Mensch im gefallenen Zustand hat noch ein Stück weit Gott-Ebenbildlichkeit. Nicht mehr im vollen Umfang, das ist klar, durch den Sündenfall. Er ist auch unfähig geworden, in seinem gefallenen Zustand so zu herrschen und Macht auszuüben, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Aber jetzt, und ganz wichtig, als Konnex in unsere Zeit, auf die wir gleich kommen, das heißt aber nicht, dass er gar keine Macht mehr ausüben soll. Das heißt nicht. Also so nach dem Motto, ja, also, wo der Mensch noch 100% in Ordnung war, da hat ihm Gott auch Aufträge gegeben, da hat ihm Gott auch Macht verliehen, auch Gestaltungsmacht in seinem Bereich, die Dinge zu ordnen. Aber nach einem Sündenfall ist ja sozusagen das Werkzeug Gottes unfähig und da gibt ihm Gott auch keinen Raum mehr, sich zu entfalten und gestalten. Eben nicht. Gott selber gibt ja, da müssen Sie nur die Bibel durchgehen, Menschen enorme Macht. Auch nach dem Sündenfall, denken Sie nur an Mose, an Josua, wie sie über das Volk geherrscht haben. Denken Sie an die Priester, an den Hohepriester. Denken Sie an den König David und die anderen Könige. Denken Sie an das, was Gott über die Eltern und Kinder sagt. Denken Sie an das, was Gott über Älteste in der Gemeinde sagt. Denn alles bestimmte Bereiche, wo Gott Gestaltungsmacht gibt, um im Sinne Gottes, ja, bei dem Wort herrschen, da zuckt es bei uns immer, um im Sinne Gottes zu wirken. Das klingt besser vor unsere Ohren. In unserer Gesellschaft ist alles weichgespült. Wissen Sie, lesen Sie mal so ein bisschen auch Politikgeschichte des 19. Jahrhunderts, dann merken Sie, wir haben in unserer Gesellschaft einen ungeheuren Linksruck gemacht. Was heute die Mitte ist, das wäre damals links gewesen, weit links außen. Und wir sind total weichgespült, Ecken und Kanten weggeschliffen, im Kindergarten, in der Schule, überall. Es muss alles weich, es muss alles tolerant, verständnisvoll sein. Und deswegen ist bei uns Macht auch negativ konnotiert. Das ist, ja, Macht, das ist, da denken wir immer sofort an Machtmissbrauch. Das gibt's und das gab's und es ist schlimm, was da gemacht wurde. Denken wir nur an die Nazi-Diktatur. Denken wir nur an das Mobbing. Schlimm. Aber das heißt nicht, dass wir alles wegschieben dürfen, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten dürfen. Also es gibt in der göttlichen Erhaltungsordnung in der gefallenen Welt auch Herrschaftsverhältnisse. Zum Beispiel die staatliche Ordnung, da ist ja klar. Wir haben im Staatsrecht so ziemlich ganz am Anfang gelernt, jede staatliche Ordnung ist besser als gar keine. Also, oder jeder Staat ist besser als gar keine. Sie müssen sich mal vorstellen, es gäbe überhaupt keine staatliche, es gäbe keine Polizei, es gäbe kein Finanzamt, für manche ja ein Traum. Es gäbe niemand. Das klingt zunächst total befreiend, man kann Rasen mähen, wann man will, man kann alles. Aber Sie merken schon, das würde ja zu ungeheuren Problemen führen, letztendlich zum Recht des Stärkeren. Es wäre Gesetzlosigkeit. Und dann setzen sich die durch, die das Faustrecht in ihrer Hand haben. Also in Somalia kann man das ja ein Stück weit beobachten. Jede staatliche Ordnung, mag sie noch so schlecht sein, ist besser als gar keine Ordnung. Und deswegen hat Gott staatliche Ordnung gegeben, dass die Menschen nicht im Chaos, im Sumpf untergehen. Somalia ist ja hier ein Beispiel, wo die staatliche Ordnung fast zusammengebrochen ist. Und ich habe schon angedeutet, bevor wir jetzt zum unserem Bereich kommen, wo es ja vielleicht auch dann interessant wird, was heißt das jetzt für uns, Macht ausüben, Macht über sich ertragen, den Auftrag Gottes im Leben zu haben, möchte ich natürlich das, was ich angedeutet habe, noch kurz erinnern daran, dass das, was ursprünglich Gott sich mit dem Menschen gedacht hat, dass das in Christus wieder Wirklichkeit wird. In Christus kommt der Mensch zu seiner ursprünglichen Bestimmung, ins Bild Gottes gestaltet zu werden, seine Doppelbestimmung in der Gemeinschaft mit Gott, in der Abhängigkeit mit Gott und in seinem Auftrag, die Welt zu durchdringen, Gott wiederzubringen, zu erfüllen. Da ist ein ganz, ganz großer Bogen. Und ich sage mal, wenn dieser Gedanke richtig ist, und ich glaube, er ist richtig, dann heißt es ja zunächst einmal, wenn der Mensch hier gefallen ist, dass Gott erstmal den Menschen das Werkzeug wiederherstellen muss, mit dem er seinen ursprünglichen Auftrag wieder angeht, da merken Sie, die Wiederherstellung der gesamten Menschheit ist nicht das Ziel, ist nur ein Zwischenschritt. Dann sind wir erst wieder, wenn auch auf einer höheren Ebene in Christus, dort, wo der Mensch ursprünglich einmal im Bilde Gottes war. Und das wird eben Wirklichkeit in Christus. Und es ist interessant, dass die Bibel ihn ja als letzten Adam, als zweiten Adam, als Prototyp der neuen Welt bezeichnet, als Erstgeborenen aus den Toten. Insofern, klingt jetzt ein bisschen überheblich, ist aber so, ist die Gemeinde der Ort der wahren Menschen. Nicht der besseren Menschen. Ein Unterschied. Gerade haben sie ein paar aufgepumpt, können sie wieder abpumpen, Luft ablassen. Wir sind nicht besser. Wir sind nur die, die Gott schon in diese Bestimmung wieder anfängt hineinzuführen. Weil wir in Christus sind. Die Gemeinschaft ist wieder da und es fängt an, die göttliche Aufgabenerfüllung. Heute in Niedrigkeit, dann in Doxa, in Herrlichkeit. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, weil wir haben in der Merchant Church zum Beispiel heute einen breiten Strom, der wird immer breiter leider, die diese Unterscheidung, was heute ist und was einmal sein wird, gar nicht mehr richtig trifft. Die sagt, wir müssen die Gesellschaft transformieren. Wir müssen die Welt zum Guten verändern. Nun sollen wir sicherlich da, wo wir sind, die Dinge positiv gestalten. Aber wir haben keinen Auftrag, die Welt ins Paradies zu führen. Aber es wird der Tag kommen, wenn wir bei Christus sind, wo wir mitherrschen und mitregieren. Da merken Sie ja, wie Gott selber wieder anknüpft an das, was ganz am Anfang war. Letztlich geht es um das, was Paulus in 1. Korinther 15, Vers 28 zum Ausdruck bringt. Dass Christus herrschen wird, bis er alles unterworfen hat. Dem, der ihm alles unterworfen hat. Und da haben wir die richtige Kombination. In Liebe mit Vollmacht Gottes. Unterworfen und herrschen. Da tauchen die zwei Begriffe aus Genesis 1, aus dem sechsten Tag auf den wahren Menschen Christus Jesus. Und ich erinnere nochmal daran, dass wir bei Radar, diesem Herrschen, ja auch gesagt haben, Radar, herrschen wie der Messias, das ist klar, denn wir sind seine Glieder. Im Psalm 8 hat der Psalmist das ja auch prophetisch schon vorhergesagt, ich will es jetzt um der Zeit willen nicht lesen, aber Sie können Psalm 8 lesen, was ist der Enosch, der Staubgeborene, ein wenig geringer hast du ihn gemacht als die Engel sind, können Sie lesen auf den Schöpfungsbericht. Sie können aber Psalm 8 auch lesen auf die zukünftige Bestimmung des Menschen, auf Christus und seine Glieder. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles, alles hast du unter seine Füße gestellt. Geschwister, das ist unsere Berufung. Nicht ein bisschen Christ sein, nicht ein bisschen frömmer sein, nicht ein bisschen sich bemühen. Das ist unsere Berufung. Da geht es um viel mehr als nur um uns persönlich und um wie unser kleiner Kreis um uns herum marschiert. Da geht es um die ganze Welt. Das sind die Gedanken Gottes. Es war ein bekannter Bibellehrer, der gesagt hat, die Würdelosigkeit der Kinder Gottes macht mir schwer zu schaffen. Weil wir gar nicht erkennen, dass wir in diesem Sinn, ich sag's nochmal, nicht weil wir besser sind, Königssöhne sind, zum höchsten Adel und zur höchsten Würde berufen. Also der Mensch hatte den Auftrag zu herrschen. Er sollte die Segnung Gottes in dieser Herrschaft über die Welt bringen. Herrschen, unterwerfen ist in diesem Sinn nichts Negatives, sondern eine Ordnung der Liebe, um der Welt das maximal Beste zu geben. Es ist die Art, wie Gott über die Erde herrschen wollte und will, durch den Menschen. Man kann noch zugespitzter formulieren, herrschen, Macht ausüben, ist notwendig, um Dinge zu gestalten, wie Gott es will. Und jetzt kommen wir zu uns. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt es, Macht haben und Macht über sich erleben? Wie sieht es bei uns heute aus? Wie geht wir gut mit Macht um und solchen, die Macht über uns haben? Und ich habe es auf die Formel gebracht, ja zur Gestaltungsmacht, nein zum Machtmissbrauch. Ja zur Gestaltung. Am Anfang hat immer stehen, ja zur Macht, aber das ist eben bei uns, da kommen wir sofort in die negative Gespalte. Ja zur Gestaltungsmacht, nein zum Machtmissbrauch. Und ich möchte sagen, was ich jetzt sage, ich komme ja in viele Gemeinden und Kreise und manchmal erlebe ich, dass die Leute dann immer so überlegen, wo war er zuletzt und wen könnte er jetzt meinen und auf was spielt an. Überhaupt nicht. Ich stelle das ganz dar, wie mir das geworden ist. Ich habe vor einigen Monaten einen Studientag über das Thema Macht in der Schweiz gehabt und das hat mich inspiriert, einmal auch dieses Thema aufzunehmen. Also es geht um ein Ja zur Gestaltungsmacht. Gemeint ist die in Abhängigkeit von unserem Herrn das zugewiesene geistliche Feld zu bestellen. Auch einmal, der eigentlich Machthabende ist Gott. Das sieht man auch in der Systematik. Ich habe eigentlich vom Hexaimeron gesprochen, aber es ist eigentlich Quatsch und es ist eigentlich falsch. Nein, Quatsch ist nicht, aber es ist falsch. Will ich das nächste Mal sagen, es ist eigentlich ein 7-Tage-Werk, weil der 6. ist ohne den 7. nicht vollendet. Die 6 sind ohne den 7. nicht vollendet. Wer den 7. Tag, wo Gott ruht, nicht hat, der verliert sich in den 6 in dieser Welt. Es ist auf Gott bezogen. Die Welt kommt von Gott, die Welt ist durch Gott und die Welt ist zu Gott hin. Das 7. gehört dazu und das ist auch bei der Machtausübung so. Sie kommt von Gott, sie ist durch Gott und sie geht zu Gott hin. Sie ist Gott bezogen. Und das ist ganz wichtig, weil viele denken, ja, mit Macht und Macht habe ich doch nichts zu tun und herrschen und so. Doch, erstens durch die Berufung generell als Christ und zweitens hat jeder von uns Gestaltungsspielräume von Gott bekommen, in Ehe, in Familie, im Beruf, wo auch immer. Wir repräsentieren Gott. Wir sind das Hoheitszeichen Gottes. Wir sind nicht als Privatleute unterwegs. Zählen Gottes. Wir repräsentieren eine Theokratie, die Herrschaft Gottes. Wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie heißt es in der Verfassung, eigentlich sollte man ja wissen, aber ich muss selber wieder raussuchen, Artikel 22, alle Staatsgewalt, alle Macht geht vom Volk aus. Und deswegen spricht der Richter auch sein Urteil nicht im Namen Gottes, wie früher im Mittelalter, sondern im Namen des Volkes. Alle Macht geht vom Volk aus. Demokratie, Demos. Aber wir zutiefst, und das ist die letzte Ordnung, die alles erfüllen wird, ist die Theokratie im Namen Gottes. Deswegen beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes. Deswegen segnen wir im Namen Gottes. Deswegen handeln wir im Namen Gottes. Das heißt, von ihm beauftragt und bevollmächtigt. Ja, ich habe früher unterschrieben in Wiesbaden bei einer Behörde, NATO-Infrastruktur, und der Präsident unserer Behörde, der stand oben auf dem Briefkopf und ich unterschrieb im Auftrag Pimpelhuber-Meyer, Rainer Wörz. Ja. Ich war natürlich nicht der Präsident, Aber ich habe in seinem Auftrag unterschrieben. Das heißt, er stand dahinter. Und ich erinnere mich nochmal an eine Situation, da war ich dann beim Regierungspräsidium und da wurde ich in der Presse angegriffen in einer bestimmten Sache, da irgendwo im Oberschwäbischen. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, das fand ich ganz große Klasse, wie der Präsident, der mich gar nicht richtig kannte, ja, bei so vielen Mitarbeitern, aber gut, der hat sofort reagiert und sich vor mich gestellt. Es ging überhaupt nicht an, hier einzelne Mitarbeiter in der Presse und so weiter. Dieser Mann handelt für das Regierungspräsidium handelt für die Landesregierung und wenn Sie damit ein Problem haben, sollen Sie sich daran wenden, aber nicht an einzelne Mitarbeiter, die ihre Aufgabe ausführen. Das ist bei uns auch so. Wenn Sie euch schmähen, schmähen Sie mich. Wenn Sie euch verlachen, verlachen Sie mich. Und zum Glück auch so. Und wenn ihr Mist baut, stehe ich trotzdem zu euch. Gibt's ja auch. Zähl im Gottes. Gestaltungsmacht. Das heißt auch, das Feld, das Gott mir gegeben hat, zu nutzen. Die Gestaltungsmacht zu nutzen, nicht Macht zu meiden. Macht zu meiden heißt, ein gefährliches Machtvakuum zuzulassen, es unberufenen Kräften und Mächten zu überlassen. Es ist schlecht, wenn die Gemeindeleitung die Dinge in wichtigen Fragen nur treiben lässt. In der Gemeinde Gottes kann nicht jeder tun und lassen, was er will. Gott hat Menschen in Verantwortung gerufen und sie dazu bevollmächtigt. Aber sie sind nicht die Herren der Gemeinde. Es ist nicht ihr Ding, sondern sie sind Beauftragte Gottes. Der Laden gehört ihnen nicht und es muss auch nicht alles nach ihrer Pfeife tanzen. Sie sind eingesetzte Hirten von Gott mit Vollmacht für die Herde. Zwei Brüder, die in einem Leitungskreis, den sie nicht kennen und das auch weit weg von hier sind, haben im Moment in diesem Leitungskreis enorme Spannungen. Und beide haben sich an mich gewandt, weil wir uns auch gut kennen und so. Und ich war ziemlich fertig, weil sie auch persönlich angegriffen werden. Und das ist immer auch ein Trick so des Teufels, finde ich. Da geht's um die Sachfragen, aber dann schwingt immer auch noch ein persönlicher Angriff so mit. Und der macht dich madig, der macht dich müde. Und der soll dich dazu bringen, die Brocken hinzuholen. Und bei denen war es auch so. Die haben gesagt, ach, was soll das? Ich muss das ja gar nicht machen. Und ich habe gesagt, ihr dürft nicht weichen. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann bekennt ihn und korrigiert das. Wenn ihr euch im Ton vergriffen habt, dann bekennt das und korrigiert das. Aber Gott hat euch dahingestellt. Und ihr dürft nicht weichen. Ihr müsst wie ein Schneepflug den Schnee wegschieben. Ihr könnt das Feld nicht einfach überlassen. Euer Auftraggeber ist Gott. Man kann Vater und Mutter sein in der Familie nicht einfach anderen überlassen. Dem Lehrer, den Erziehern. Man kann bestimmte Felder, die einem Gott gegeben hat, nicht einfach anderen überlassen. Das sind dann Unberufene und das geht dann nicht gut. Was könnte uns eine Hilfe sein, wo dann auch die Macht missbraucht wird, wo also auch Macht ausgeübt wird, die nicht gut ist? Ich denke, für mich persönlich, ich meine das vom Neuen Testament ableiten zu können, bin ich immer dann berufen, ich bleibe mal bei meinem Schneepflugbild, ist ein bisschen hart, ja, der Schneepflug, der den Schnee einfach wegschiebt, aber es gibt Situationen, da kannst du und willst du nicht mehr. Und ich war auch schon in solchen Situationen und habe gesagt, Herr Jesus, in deinem Namen jetzt, ich ziehe das durch. Du hast mich dahingestellt und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann will ich das. Das ist alles nicht das Thema, verstehen Sie, aber nicht einfach aufgeben, einfach liegen bleiben. Und die Hilfe könnte sein, wo es um mich persönlich geht, da darf ich dulden und da darf ich schweigen. Das hat auch der Apostel Paulus so gemacht. Wo nur er geschmäht wurde und wo nur er irgendwie schlecht dargestellt wurde, da war er relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie es in ihm ausgesehen hat. Aber wissen Sie, wo der Mann bald ein Tiger geworden ist, oder ist er ein Tiger geworden? Wo es um die Sache Gottes, um das Evangelium ging. Lesen Sie mal den Galaterbrief, wie der bald explodiert, was die da eingeführt haben. Judaistische Züge, man muss sich beschneiden lassen und doch irgendwie das Gesetz halten und mit dem Sabbat und, oder wie er bei den Kolossern sagt, ja klar, ihr bildet euch sonst was ein mit eurem Engelskult und Anbetung der Engelwelt. Da konnte er sogar mit Anathema und mit Nein, auf keinen Fall, da war Schneepflug und ich denke, das ist ein wichtiges Kriterium. Wir sollten die Gestaltungsmacht, die uns Gott gibt, bewusst bejahen, da wir zum Herrschen berufen sind. Aber es gibt natürlich immer die Gefahr des Missbrauchs, das ungute Beherrschen anderer, ohne von Gott bevollmächtigt zu sein oder mit Mitteln, die unangebracht sind oder um einfach das Sagen zu haben. Gerade weil Macht im Leben so eine Eigendynamik entwickelt, müssen wir uns jetzt noch dem Machtmissbrauch zuwenden. Dann geht es nicht um die Sache, sondern um die Macht. Es gibt viel mehr Machtmenschen und Missbrauch, als man glaubt. Nicht nur in Ehen und Firmen, sondern auch in den Gemeinden. Man kann auch unter Gläubigen erleben, dass über andere drüber gefahren wird, als gäbe es kein Morgen mehr. Macht kann süchtig machen wie Alkohol oder eine Droge. Und das muss man sich bewusst machen. Wo Gott uns Macht gegeben hat und vielleicht auch viel Macht, stehen wir auch in einer besonderen Gefahr. Macht kann süchtig machen wie Alkohol oder Drogen. Und das Problem des Süchtigen ist ja, dass er seine Sucht sehr lange nicht erkennt. Das ist ja das Problem, dass sie bei einem Süchtigen, meinetwegen beim Drogensüchtigen, so lange nichts machen können, bis er unten aufgeschlagen ist und nach Hilfe schreit. Und so gibt es Machtsucht. Und ich denke, wir brauchen alle einen ehrlichen Kritiker, den Gott benutzen kann, wie Nathan bei David in der Sache mit Batseba. Und wehe uns, wenn wir niemand haben und keine Kritik erfahren. Ich habe selber schon erfahren, zwei gute Freunde von mir haben nach einem Seminar irgendwo weit weg, ich möchte sagen, wir haben die Leviten gelesen. Es war eigentlich nur ein Satz, aber der hat gesessen. Und im ersten Moment willst du ja irgendwie dich irgendwie noch rechtfertigen und wehren. Und das war ja alles nicht so, aber ich habe sofort gemerkt, Volltreffer. Volltreffer und versenkt. Und ich habe glücklicherweise meinen Schnabel gehalten und habe mir das zu Herzen genommen. Und es hat wehgetan, aber ich bin den zwei Brüdern eigentlich dankbar. Ich bin ihnen dankbar. Ich hoffe, dass ich das gelernt habe. In 1. Timotheus 4 heißt es, Paulus an sein Glaubenskind rechter Art, Timotheus, habe Acht auf dich selbst. Jeder Dienst, auch dort, wo uns Gott Macht, Gestaltungsmacht, etwa im Hauskreis, in der Gemeinde oder sonst wo gibt, fängt damit an, dass man Acht hat auf sich selbst. Das heißt, dass man sich selber gegenüber sehr kritisch ist. Dass man offen ist für Kritik. Und der Umgang mit Kritik zeigt, wie ich über mich selber denke. Ach komm, keiner lässt sich gern kritisieren, oder? Klatschen Sie in die Hände, wenn Ihnen mal jemand ein paar Dinge sagt, die nicht so schön sind. Aber wir dürfen das lernen. Und das ist das Schöne. Und wir dürfen es in Liebe tun. Ach, es gibt so feine Brüder, die haben mich auf so wunderbare Art ermahnt. Erst habe ich es gar nicht gemerkt. Ich habe erst ein paar Gehirnwindungen gebraucht, bis ich gemerkt habe, was der eigentlich sagen will. Ganz sanft, ganz liebevoll. Manchmal braucht es allerdings auch einen Klotz, weil manche Leute kapieren nicht. Machtmenschen können rein äußerlich vorbildliche Diener sein. Sie dienen sichtbar und beherrschen doch dadurch die Gemeinde. Klaus Eickhoff hat 1998 in einem Vortrag etwa Folgendes gesagt zu diesem Machtmenschen, der durch Dienen, durch überall Präsenzsein herrscht. Es ist ein Dienen, das doch ein heimliches Herrschen ist. Ein Herrschen, das sich mit der Macht des Dienens tarnt. Viele Leiter dienen doch bis zum Rand ihrer Kraft. Dienen, so wie eine Mutter, die sagt zu ihrem Kind, du brauchst nie zu laufen, ich laufe ein Leben lang für dich. Und dann läuft sie und läuft und läuft. Und so liegt nach einiger Zeit das Kind mit unterentwickelten Beinen im Bett. Und Klaus Eickhoff sagt zu Recht, dieses Dienen ist ein schreckliches Beherrschen des Kindes. Macht, Missbrauch. Jemand kann sich im Umfeld nicht entwickeln. Es ist alles zu dominant. Eine Gefahr. Und da brauchen wir einander. Ich habe diese Gedanken schon mal woanders gesagt, in anderen Zusammenhang. Oh oh. Und da, in der Ehe eines Bruders, wir waren da nachher eingeladen, da habe ich da wohl einen wunden Punkt angetippt. Man kann auch in einer Ehe wie ein Tyrann sein, ein Machtmensch sein. Man kann ganz subtil herrschen, mit Gesicht runterziehen und all diese Dinge. Man kann über das Geld herrschen, man kann über die Information herrschen, man kann Leute von Informationen abschneiden, Informationsdefizite, Informationsvorteile, alles Herrschaftsmittel, alles Herrschaftsspielchen. Aber wir sollten nicht ein generelles Nein zur Macht, zur Gestaltungsmacht haben, sondern wir sollten ein Ja haben, dort, wo Gott sie uns gegeben hat. Dort, wo wir Gutes damit bewirken und Böses verhindern. Das ist ein wichtiges Kriterium. Macht ist dann gerechtfertigt, um Gutes bewirken zu können oder Böses zu verhindern. Was ist gut? Gut ist das, was der einzig wahre Gute gut findet. Also wirken im Sinne Gottes. Gutes bewirken, Böses verhindern. Das rechtfertigt Macht. Aber jetzt kommt noch was Zweites dazu. Für dieses Feld, wo wir Gutes bewirken könnten und Böses verhindern, müssen wir auch bevollmächtigt sein. Das kommt auch dazu. Ich kann nicht nur sagen, ich erkenne da irgendein Problem und da, wenn nicht wer als ich dann, soll dazu berufen sein. Das kann ich nicht tun. Ich werde zum Beispiel, ich bin ja in etlichen Gemeinden und dann gibt es dann Leute, die wollen mich gern instrumentalisieren. Du musst ja mal das sagen und da mal den Rauch reinlassen oder das nicht sagen und so. Ja, und ich sage, das mache ich nicht. Das mache ich. Ich bin nicht berufen, in eure Gemeinde zu kommen, um da sozusagen von irgendjemand der verlängerte Arm zu sein. Das mache ich nicht. Ich habe hier keine, in dem Sinn keine Autorität. Ich kann euch das Wort Gottes verkünden, das, was Gott mir sagt. Ich kann auch ein Wunschthema machen. Aber ich bin nicht als von Gott dort eingesetzt. Es ist eure Aufgabe, es ist euer Bereich. Ich kann ein bisschen Hilfestellung geben und beraten, aber ihr müsst die Entscheidung treffen. Ist klar, wenn man an eine andere Ehe denkt, da kann man ja jetzt ja schlechter reinfahren. Obwohl man vielleicht sieht, da läuft ja so viel schief. Also es braucht beides, die Beauftragung, die Bevollmächtigung und es braucht die Rechtfertigung für die Ausübung der Gestaltungsmacht, Gutes zu bewirken, Böses zu verhindern. Jetzt wollen wir aber auch mal die andere Seite kurz ins Visier nehmen, unsere Zeit ist ja gleich um. Die Frage eben, wir selber haben ja nicht nur Bereiche, wo wir Macht ausüben dürfen, und das ist nichts Negatives, bitte, nicht in diesen Trichter kommen. Wirkliches Christsein heißt immer sich zurückziehen, immer nachgeben, immer den unteren Weg gehen. Das stimmt nicht. Ich muss im Namen Jesu auch mal hinstehen können. Hier nicht. Aber jetzt die andere Seite. Wir alle erleben ja auch, dass Gott Menschen Macht über uns gibt. Und auch dazu, wie zur eigenen Gestaltungsmacht, müssen wir ein bewusstes Ja haben. Eine Glaubensakzeptanz. Dort, wo Gott uns anderen untergeordnet hat, sie Macht über uns haben. Wir sollten barmherzig sein und durch Akzeptanz, Demut und Liebe es dem anderen leicht machen. Selber schon erlebt und Sie haben es auch erlebt. Man war vielleicht mit allem Möglichen unzufrieden, nörgelte herum, meckerte herum und irgendwie schwuppdiwupp war man selber in der Aufgabe und in der Verantwortung. Jetzt hat man die Dinge von der anderen Seite plötzlich gesehen und wie schwierig das alles ist. Und wie viele Flöhe hier unter einen Hut zu bringen sind. Und das sollten wir beachten. Und wir sollten dort, wo Gott Menschen auch Macht über uns gegeben hat, es ihnen leicht machen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, gehorcht und fügt euch euren Leitern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Mir hilft es, mich in den anderen zu versetzen. Und wie schwer es ist, die Aufgaben gut und von Gott, vor Gott richtig zu machen. Wie leicht es ist, zu kritisieren. Ist ja Stammtisch, die da oben. Da müsste man bloß, wenn ich mal, das wird doch nichts werden. Und manchmal rutschen wir Christen auch in dieses Stammtischniveau ab. Wissen alles besser, ohne selbst in der Verantwortung gestanden zu haben. Ganz kurz noch, Machtkulturen sind ja auch unterschiedlich. In Afrika zum Beispiel ist Ältestenschaft und Pastorsein etwas ganz anderes als in Europa. Es gibt unterschiedliche Machtkulturen, die haben sich unterschiedlich entwickelt. Die Machtdistanz ist unterschiedlich, das ist ein Thema für sich. Aber in Afrika ist der Pastor eine absolute Autoritätsperson. Ich habe das einmal in Israel über einen Bruder mitbekommen, Da war also in Nazareth Village, ich weiß nicht, ob die jetzt in Israel waren, auch in Nazareth Village war, diesem ersten Jahrhundert da, wo eben auch die Presse war, wo Jesus ziemlich sicher gestanden hat, die Weinpresse oder Olivenpresse. Und da war eben eine Führung einer nigerianischen Gemeinde und der hebräische Führer dort hat sich jede Mühe gegeben, dieser groß nigerianischen Gruppe etwas zu sagen. Aber wenn er geredet hat, da hat kein Mensch zugehört, die haben alles Mögliche gemacht. Dann hat der Pastor dieser Gemeinde dem Grunde nach mit einfachen Worten das noch einmal wiederholt, was sowieso gerade gesagt wurde. Plötzlich war es alles still und alle haben andächtig, oh, Pastor says, Pastor says, Pastor says. Also Pastor sagt, Pastor sagt, Pastor sagt. Und das muss man einfach berücksichtigen, die unterschiedliche Machtkultur. Ich kann nicht in bestimmte Machtverhältnisse kommen, in bestimmte Machtkulturen und einfach mein System übertragen. Also, was ich damit sagen will, ohne das jetzt noch weiter auszuführen, ich muss auch gucken, in was für Verhältnisse komme ich? Wie muss ich die Leute mitnehmen? Was ist hier eine ungute Machtausübung und was ist eine gute? Das gehört alles zur Weisheit Gottes. Ich kann nicht mit dem Einheitsleisten überall drüber fahren. Das habe ich da so gemacht und das mache ich da auch so. Und das ist bei mir immer gleich. Ich kann nicht bei jedem Kind, um mal so ganz konkret zu werden in der Erziehung, die gleiche Gestaltungsmacht in der gleichen Weise. Die Kinder sind unterschiedlich. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Das heißt, der eine ist sensibel, zurückhaltend. Ich muss ganz anders mit ihm umgehen, wie vielleicht ich als Kind war. Da war eine klare Ansage angesagt. Ja? Vielleicht habe ich die zu wenig gekriegt. Also wir wollen zum Schluss kommen und festhalten, Gott hat uns Macht gegeben, auch in der gefallenen Welt. Die Macht ist niemals das Ziel, es ist immer das Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Wir brauchen nicht everybody's darling zu sein, sondern wir müssen vor allem Gott dienen. Und wir müssen erkennen, wenn wir etwas bewegen wollen, wo Gott uns hingestellt hat, positiv verändern wollen, brauchen wir Macht, Gestaltungsmacht. Und mein Credo heute Morgen ist, nutzen Sie diese Macht, stehen Sie hin, wo Gott ihnen Verantwortung gegeben hat. Deine Aufgabe, dein Feld, deine Gestaltungsmacht, lass sie nicht unbestellt. Wir Christen neigen zum Treiben lassen und die Dinge entwickeln sich irgendwie. Und der Herr möchte, dass wir in seinem Namen, in seinem Auftrag, mit seinen Mitteln, in Liebe wie ein Hirte in dem Feld wirken, in das er uns gestellt hat, wie es ein August Hermann Franke getan hat, ein Georg Müller. Georg Müller zum Beispiel hat Macht ausgeübt in seinen Waisenhäusern in England. Er hat zum Beispiel die Anweisung gegeben, dass nie irgendjemand um Hilfe gebeten wird, sondern dass nur gebetet wird, wenn Not ist. Da kannst du vielleicht als Mitarbeiter sagen, so ein Blödsinn. Ich weiß doch den Bäcker Franz. Der hat mir gesagt, ruf an, wenn er ein Problem hat, ich helfe. Und jetzt gibt sozusagen die von Gott bevollmächtigte Person, Georg Müller, die Anweisung, es wird niemand angerufen. Ging damals vielleicht auch noch gar nicht. Aber es wird niemand informiert. Wir beten nur, wir sagen unsere Anliegen Gott. Und schauen Sie, wie wunderbar Gott sich da geoffenbart hat. Das ist ein einzigartiges Zeugnis, was ja Gott mit diesen Waisenhäusern und durch und mit Georg Müller getan hat. Gestaltungsmacht positiv ausgeübt. Wir haben also gesehen, wie Gott von Anfang an Menschen Macht gegeben hat, um damit seine Herrschaft zum Segen für die Beherrschten auszuüben. Aus Liebe zu herrschen, wie Gott herrscht, um Gutes zu fördern und Böses zu verhindern. Und das ist auch noch heute die Aufgabe der Kinder Gottes. Deshalb sollten wir überall dort, wo Gott uns Verantwortung gibt, ebenso ein Ja zur Gestaltungsmacht wie ein Nein zum Machtmissbrauch haben. So wollen wir dem Herrn dienen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für den Adel des Menschseins, für diese hohe, hohe Berufung. Was hast du denn für große Gedanken mit dir, mit dieser Welt und mit uns? Und was dürfen wir sein, geschaffen in deinem Bild, erneuert zu deinem Bild in Christus, berufen mitzuwirken an den gewaltigen Aufgaben, die du deinem Sohn, unserem Haupt, übertragen hast. Und nun danken wir dir auch für die Felder, die du uns jetzt als Übungsfeld und als Gestaltungs- und Segnungsfelder in dieser Erdenzeit gegeben hast. Und du weißt, dass wir manchmal reinfahren, wo wir nicht reinfahren sollten, weil wir auch für dieses Feld gar nicht zuständig sind. Und wo wir in den eigenen Feldern, wo du uns aktiv handeln und vorangehen haben willst, zurückschrecken und Raum geben und das Feld nicht bestellen. Wir bitten dich, dass wir unsere Aufgaben klar erkennen und dass wir in Abhängigkeit und in Verbindung mit dir, dir dienen in Liebe, uns an dich hängen und deine Herrschaft und deinen Segen über diesen Bereich bringen, für den du uns Verantwortung gegeben hast. Und du weißt, wie viel wir auch versagt haben in Ehe und Familie, Hauskreis, Gemeinde, Beruf. Danke, dass Vergebung da ist. Und danke, dass du deinen Auftrag nicht nimmst, sondern uns reinigst und neu hinstellst und umgeh und handle und wirke in meinem Namen. Hab du von Herzen Dank, dass wir nicht nur deine Handlanger sind. Du von Herzen Dank, dass du uns maßgeblich einbeziehst in dein Heilshandeln, in dein Heilswirken. Gepriesen seist du, dass wir deine Herrschaft repräsentieren dürfen und deinen heiligen Namen. Amen.